Der also, hier, würde ich sagen.
Wir haben auch schon einen in der WG, wo hinten tatsächlich noch DDR, irgendwas mit DDR drauf.
Rostfrei DDR, da haben wir schon einen.
Ja, siehst du?
Neben stehen.
Ich glaube, eher große. Ich glaube, ich bin auch für große. Ich habe das Gefühl, die sind vielseitiger.
Schon mal nicht den mit dem dicken roten Plastikgriff.
Sehr glatt, hat keine Perforierung, lässt sich dadurch reinigen.
Nicht zu bauchig, bisschen länglich, oval, das finde ich gut.
Also der hat für mich eine sehr schöne Form, da stimmt das Verhältnis von Stiel und Löffel.
Es waren einmal ein paar Menschen, die fanden alte Löffel so richtig gut. Nicht zu bauchig durften sie sein, aber dafür glatt und groß. So ein richtig guter Einstieg für unsere Geschichte ist das noch nicht. Denn diese Geschichte, die ihr gleich hören werdet, hat noch viel mehr zu erzählen als von der Leidenschaft von Menschen zu alten Löffeln.
Vielleicht geben wir erstmal einen kurzen Ausblick auf unsere Geschichte über eine besondere, nun ja, Löffelaktion. Wir erzählen euch unter anderem von einem Menschen, der aus Grimma nach Erfurt fährt, um ganz viele Löffel abzugeben. Es geht um diskret eingesteckte Löffel, eine Goldschmiedin, die sich vor Löffeln kaum retten kann. Es geht aber auch um politische Haltungen und manche Missverständnisse, was Linkssein bedeutet. Am Ende unserer Löffelgeschichte steht die Unterstützung von soziokulturellen Orten. Also Orte, wo sich Menschen treffen und austauschen können.
Ach ja, wir, das sind übrigens wir beide, Marie und Reinhard von Radio Frei. Und vielleicht beginnen wir unsere Geschichte am besten dort, wo sie angefangen hat. Im Erfurter Norden.
Ja, dann
hallo.
Hallo.
Wir treffen Tom, der seit fast 10 Jahren in Erfurt lebt. Seit 4 Jahren betreibt er das Schamprowski in der Magdeburger Allee. Inzwischen ist das eine Art Stadtteilzentrum geworden. Tom erzählt uns, wie die Löffelgeschichte für ihn begann. Das war vor etwa 10 Jahren, als er den einen Löffel bei einem Freund bemerkte.
Dass er immer diesen Löffel hat, er weiß selber nicht, wo er den her hat. Der sieht genauso aus wie unser Löffel, wirklich fast identisch. Und er hat beim Camping, also wir kennen uns schon ganz viele Jahre, hat er immer sehr genau darauf geachtet, dass der immer wieder zu ihm zurückkommt. Und er hat es nicht, wie ich so ein bisschen geplant hatte, das irgendwie vergessen, wenn ich ihn mir einstecke. Sondern sagen, hey Tom, wo ist eigentlich mein Löffel? Naja, und dann ist das immer mitgesprungen, diese Idee. Und irgendwie hat sich das dann so ver... Es ließ mich einfach nicht los. Dann habe ich das irgendwann bei Instagram, dieses lustigen Löffel online gestellt, weil ich es einfach witzig fand. Und dann merkte ich, okay, auch andere Leute finden das eigentlich witzig, dass es so einen Löffel gibt. Und dann hat sich da sowas zusammengebraut.
Und ähnlich wie jetzt bei unserer Geschichte, musste auch Tom auf Spurensuche gehen. Wo kam dieser eine Löffel her? Der Freund konnte ihm nicht wirklich weiterhelfen.
Irgendwo hat er den aufgegabelt, bei irgendeinem bestimmten Politcamp, irgendwas, Event. Aber er weiß es einfach nicht mehr. Und er ist wirklich bestimmt schon 10, 12 Jahre alt, dieser Löffel. Und mit dem Foto bin ich dann auch rumgegangen, um zu erkunden, mit welcher Art, mit welcher Technik das da eingebracht wird. Weil das haben wir uns ja alles erarbeitet als Gruppe. Wir haben dann zum Beispiel mit so einem, ist der Ingenieurwissenschaftler aus Weimar, den habe ich gefragt, wie macht man das? Da hat der mir irgendwas von CNC-Fräsen erzählt. Dann haben mir andere Leute von Säure erzählt. Ach genau, mein Vater, der ist 82, der ist Handwerker. Ist sehr begabt und den kann ich immer alles fragen. Und der, habe ich gesagt, wo macht er? Er hat gesagt, naja, es gibt auch sowas wie Ätzen, man mit Säure arbeiten. Und dann habe ich mich da durch so einen Kanon gearbeitet, bis dann irgendjemand meinte, ey, du musst mal sie und sie fragen. Das ist dann am Ende die Goldschmiedin geworden, bei der wir sind. Der habe ich das gezeigt, die wusste sofort, was das ist. Ich gesagt, nee, das ist nicht das und das und das, sondern das ist das. Ich vergesse immer wieder den Begriff. Das heißt offiziell sowas wie puntieren.
Eigentlich heißt es punzieren, wie uns besagte Goldschmiedin verrät. Ihr Name ist Silber.
Bist müde aus auf dem Foto.
Punzieren sei so etwas Ähnliches wie gravieren, aber doch was anderes, wie sie uns erklärt.
Gravieren wird ja mit einem Stichel, also wenn man es von Hand macht, mit einem Stichel oder mit einem Laser gemacht. Das ist quasi in die Oberfläche reingekratzt. Da kann man auch ganz viele tolle Sachen machen. Es ist aber nicht so tief, und es ist aber natürlich zarter. Also es wirkt genauer, weil das macht ja meistens eine Maschine, die arbeitet ganz genau so, wie man es ihr einstellt. Und punzieren ist quasi von Hand einprägen Und die ja, und es wird halt jeder Buchstabe oder jedes Symbol einzeln eingeprägt.
Silva hat ihre Goldschmiede nur ein paar Häuser weiter von Toms Schamprowski, ebenfalls in der Magdeburger Allee.
Als Tom damals auf seiner Suche den Weg zu ihr fand, ging alles ganz schnell.
Na, er hat mich ja eigentlich erst mal gefragt, ob ich irgendwie jemanden kenne, der das einlasern kann. Und dann habe ich gesagt, naja, also ich könnte das auch hier machen mit den Punzen. Und dann konnte er sich natürlich auch nichts darunter vorstellen. Und dann habe ich das gezeigt, was ich damit meine. Und dann war er so begeistert und gesagt, das machen wir. Genau, und dann hat es so, ist das so losgegangen.
Und seitdem punziert Silva Löffel für Löffel.
Ihr zählt mit.
1000 Stück sollten es werden. Als wir Silva besuchen, sind schon einige hundert punziert.
6 Buchstaben sind es. So. Vielleicht ist es doch eine Minute, wenn ich dazwischen noch quatsche. Naja.
Für einen Löffel braucht es keine Minute.
Tada. So. Also ungefähr in dem Tonus geht's los. A-N. Und dann gucke ich natürlich auch, also das muss man auch beachten, diese Punzen sind quasi nach vorne hin, werden die schmaler. Und wenn ich jetzt nicht eine übelste Zahnlücke dazwischen haben möchte, muss ich quasi so gefühlt im vorherigen Buchstaben schon ansetzen, damit das eine gute Anordnung hat hier. So. Und das finde ich auch irgendwie das Schöne, die Idee, dass wirklich jedes von Hand, jeder Buchstabe ist von Hand eingeprägt. Das mag ich irgendwie, diesen Gedanken daran. So, da haben wir einen Antifa-Löffel.
Okay. An dieser Stelle beschreiten wir in unserer Geschichte eine weitere Dimension. Denn mit was die Löffel beschrieben werden, ist essentieller Bestandteil der Idee. Es geht um eine grundlegende politische Haltung, wie uns Tom erzählt.
Das ist einfach ein politisches Statement ist. Man schreibt halt nicht Antifaschismus, wäre ziemlich lang auf so einem Löffel, sondern es ist ja irgendwie kurz knackig. Und natürlich ist das über dem klassischen Antifaschismus hinaus, sagt es natürlich auch was über Aktionsform aus. Ne? Das verbinde ich schon auch Demonstrationen mit Blockaden. Es gibt auch so einen, sag ich mal, so einen aktionistischen Teil, der da mit dranhängt. Das finde ich schon auch wichtig. Aber vor allem ist das irgendwie so ein Bekenntnis zu, ja, man steht halt auf so einem antifaschistischen Fundament und hat überhaupt keine Lust auf irgendeine Art von Rechtsruck, von neonazistischen Strukturen, von rechtsextremen Parteien. Auf gar keinen Fall. Das ist ja der Anfang vom Ende. Und ich glaube so. Aber für mich ist das so völlig unaufgeregt. Und so kann ich das auch meiner Tochter erklären, so ganz unaufgeregt.
Dass diese Entwicklung so nicht hinzunehmen ist, findet auch Carla in Leipzig. Sie gehört zu der Kampagne Alles beginnt im Zentrum.
Was wir unterstützen, sind Orte, die sich gegen den Faschismus einsetzen und gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und gegen Sexismus. Und das ist per se was sehr Demokratiefreundliches. Und deshalb sehen wir uns auch einfach als sehr demokratieförderndes Projekt oder eine demokratiefördernde Kampagne. Und uns ist das auch sehr wichtig. Und wir berufen uns dann, glaube ich, eher auf den, wenn wir Antifa oder Antifaschismus sagen, dann berufen wir uns darauf, was es wirklich ist, und zwar den Kampf gegen den Faschismus. Und ich glaube, aktuell ist der sehr, sehr wichtig.
Die Kampagne Alles beginnt im Zentrum versucht, diesen Kampf im Kleinen zu unterstützen. Sie supportet Kulturzentren, selbstverwaltete Jugendclubs oder auch solidarische Hausprojekte. Eben solche Orte, wo demokratisches und solidarisches Handeln gelebt wird, erzählt uns Carla.
Wir denken, dass alternative oder selbstverwaltete Jugend- und Kulturzentren einfach super wichtige Orte sind. Und diese Orte werden gerade oder schon seit längerer Zeit von den verschiedensten Seiten angegriffen. Und wir müssen diese Zentren irgendwie erhalten und brauchen dafür einen solidarischen Hilfefonds, der zentral funktioniert. Und wir versuchen, diesen Hilfefonds aufzubauen mit dieser Spendenkampagne.
Und genau diese Kampagne unterstützt auch das Schamprowski. Denn die eingesammelten Spenden aus den punzierten Löffeln fließen genau dorthin, zu Alles beginnt im Zentrum. Dass ein solcher Hilfefonds dringend nötig ist, erzählt uns Pudding. Pudding lebt in Grimma, einer kleinen Stadt in Sachsen, Nähe Leipzig. Eigentlich heißt er Tobias Bodokat, ist Sozialarbeiter, aber alle nennen ihn Pudding. Uns kommt Pudding über die Erzählung von Tom in die Geschichte. Denn auch er hat einen Löffelbezug, dazu gleich mehr. Zunächst berichtet uns Pudding am konkreten Beispiel, was es heißt, wenn die Zeiten rauer werden.
Wer nichts mehr hat, dem kann man auch nichts mehr nehmen. Na, so in diesem Level spielt sich das gerade so ein bisschen bei uns ab.
Bei uns heißt in der alten Spitzenfabrik in Grimma. Am Rande der Stadt, direkt am Muldenufer, versucht dort der Förderverein für Jugendkultur und Zwischenmenschlichkeit, das riesige Areal zu sanieren und dort Jugendarbeit mit Kultur zu verbinden. Aber das ist nicht leicht, sagt Pudding.
Na, also uns haben sie quasi so über die Jahre irgendwie alle Unterstützung entzogen. So. Und so ist man immer mehr dazu gezwungen, irgendwie sein eigenes Ding zu machen und selber zu gucken, wie man um die Runden kommt. Und mal schauen, was da die Zeit so bringt und auch was so Kampagnen bringen, na, wie eben alles beginnt im Zentrum.
Die alte Spitzenfabrik in Grimma ist nur eins von vielen ganz unterschiedlichen Projekten und Orten. Allen gleich ist aber deren Notwendigkeit für gesellschaftlichen Wandel, sagt Pudding.
Gesellschaftlicher Wandel ist immer ein Prozess und der braucht halt aber auch Menschen, die den gesellschaftlichen Wandel durchführen, die den initiieren, die quasi offen und reflektiert sind und sich quasi neuen Herausforderungen auch mit einem, ja, dementsprechenden offenen, liberalen oder sag ich mal progressiven Weltbild, trifft es vielleicht eher, sich dem annehmen, so neue Ideen einbringen. Und das können nun mal Jugendliche besonders gut, neue Ideen entwickeln. Das schaffen alte Menschen nicht mehr ganz so gut, ne, so wie ich.
Und diese jungen Leute brauchen Orte. Und diese Orte unterstützt die Kampagne Alles beginnt im Zentrum, welche wiederum durch die Löffelaktion des Erfurter Schampowski supportet wird. Womit wir wieder am Anfang und bei den Löffeln wären, von denen übrigens auch Pudding gerade einige auf Tasche hatte.
Ich glaube, das ist eins der Vorteile von Social Media, dass es dann trotzdem immer noch mal auch Leute zusammenbringt. Der hat das da gesehen, den Aufruf, fand es übelst gut, hat relativ unkompliziert sofort geschrieben, ey, wie können die Löffel zu dir kommen? Habe ich gesagt, naja, du kannst sie persönlich verbringen oder du kannst sie per Post schicken. Ich sagte, ah, ich komme irgendwann mal vorbei.
Ich bin da hingefahren und die waren da. Ich habe halt kurz irgendwie geschrieben, ich komme hier mal vorbei und bringe euch ein paar Löffel. Und da hat er gesagt, ja, cool, danke, wir sind da, dann und dann. Da habe ich gesagt, ja, okay, ist okay, wenn ich 100 Löffel bringe? Und da hat er irgendwie ein entsetztes Emoji geschickt und dann war er da.
Ich bin sowas von da, wenn du extra kommst. Genau, und dann kam er hierher und hat auch von seinem Projekt erzählt, wie herausfordernd es da ist mit AfD und Freie Wähler, heißen die so? Freie Wähler und Freie Sachsen vielleicht, beides im Stadtrat, wie die das Projekt blockieren, wie schwierig das ist. Und umso krasser fand ich, dass er trotzdem dann zu einem Projekt in der Landeshauptstadt, die ja nochmal, wir stehen ja jetzt nicht so unter Druck wie so ein Projekt, hat er immer diese Löffel vorbeigebracht und wollte noch nicht mal irgendwas, wollte sogar für seine Löffel, die er mitgenommen hat, auch Geld bezahlen, also auch spenden. Ich habe gesagt, ey, nimm bitte einfach als kleines Dankeschön, nee, ich will auch spenden. Obwohl er für sein Projekt die ganze Zeit Spenden sammelt. Und das fand ich, kriege ich gleich Gänsehaut, das fand ich schon beeindruckend. Und dann hat er hier eine halbe Stunde Zeit vor und dann ist er wirklich weitergefahren. Das war ja abends, also es war abends um 7 oder so, ist dann weiter nach Göttingen gefahren. Und hat wirklich nur hier angehalten, um diese Löffel abzuschmeißen. Finde ich irgendwie beeindruckend.
Und so wurde die Löffelaktion in den letzten Monaten zunehmend zum Selbstläufer.
Du kommst bestimmt wegen den Löffeln, oder?
Yes.
Sehr gut.
Kriegt ihr was dafür? Weil habt ihr das Spendenglas?
Genau, es gibt das Spendenglas. Wir empfehlen immer 2 € als Mindestspende pro Ding.
Woche für Woche kamen immer neue Löffel mit neuen Menschen ins Schambrowski.
Ein ständiges Kommen und Gehen also. Die einen spenden Geld für die Löffel, die anderen bringen wieder neue Löffel. Wie zum Beispiel Melanie, die von Anfang an von der Löffel-Idee angetan war.
Finde ich eine super Aktion, verbunden mit was allen Menschen hilft. Ja, hat doch jeder was davon. Da ich ja immer mal im Schambrowski bin, sei es zum Kino oder einfach mal zum Vorbeischauen, habe ich von der Aktion erfahren und habe auch fleißig Löffel gesammelt, auf Arbeit, bei meiner Mutti. Zu Hause, auf der Straße in Verschenkenkisten und ja.
Und so entwickelt sich unsere Löffelgeschichte ganz ähnlich wie beim Märchen Der süße Brei. Es wurden immer mehr und mehr. Erst über Weihnachten, dann über Ostern, Jetzt steht schon Pfingsten vor der Tür. Anfangs zählte Tom die abgegebenen Löffel noch. Irgendwann gab er auf.
Ich glaube, ich habe irgendwann bei 836 aufgehört zu zählen. Und da hatte sich aber schon ein Kollege angemeldet, der auf einer Parteiversammlung einer nicht näher zu benennenden Partei mehrere Dutzend Löffel eingepackt hat, um sie dem Projekt zuzuführen. Den hatte ich dann auch gar nicht mitgerechnet. Und das habe ich jetzt gesehen, das waren bestimmt auch nochmal 100 Löffel. Und danach kamen noch so viele andere Leute, die auch im größeren Stil nochmal Löffel gebracht haben. Da kamen ja Leute, wir haben ja dazu aufgerufen, konnten es in unserem Briefkasten stecken. Das ist relativ häufig passiert. Leute haben das aus verschiedenen Städten mit der Post geschickt, also die nicht hier vor Ort sein konnten. Leute haben das hier vorbeigebracht, also persönlich. Und es hörte einfach ja nicht mehr auf. Dann habe ich einfach gar nicht mehr geschafft zu zählen.
Bleibt am Ende unserer Geschichte noch die Frage, warum gibt es eigentlich so einen Run auf die Löffel? Tom erklärt sich das aus seinem eigenen Löffelempfinden so.
Man hat so einen altwürdigen Löffel mit so ein paar ein, zwei kleinen Verzierungen und dann steht da ja so ein relativ netter Begriff wie Antifa, das sich erstmal so ein bisschen beißt, weil das so ästhetisch irgendwie nicht ganz zusammenpasst, aber ich das gerade so witzig finde, dass man so relativ selbstverständlich, da könnte ja auch Detlef oder Dittmar drinstehen, also nicht, dass man das seinem Opa geschenkt, der hat das damals, ne, sowas halt hergebracht und das steht da aber nicht, sondern steht halt Antifa für Antifaschismus in einer total sympathischen Selbstverständlichkeit, wo man gar nicht so ein großes Aufheben macht, sondern ja, na klar, habe ich so einen Löffel. Ich glaube, das fand ich irgendwie, das hat mich gereizt. Und ja, irgendwie ist es auch eine nette Kommentierung, das kam ja noch dazu, dass dann ausgehend aus den USA diese Debatte um das sogenannte Antifa-Verbot und das dann ja auch so ein bisschen nach Deutschland geschwappt ist, dass es so ein Reizbegriff wird, wo ich mir dachte, ja, Leute, fahrt euch mal ein bisschen runter. Und dann dachte ich, ist das doch vielleicht zusätzlich noch eine nette, leicht humoristische Kommentierung dieser Debatte, dass man das so selbst relativ selbstverständlich über die Besteckkästen des Landes einfließen lässt.
Mittlerweile, zum Zeitpunkt des Endes unserer kleinen Reise, Anfang Mai 2026, sind mehr als 1000 Löffel im Schamprowski abgegeben worden. Mehrere hundert wurden punziert und sind wieder in den besagten Besteckkästen des Landes einsortiert. Und auch wenn unsere Geschichte hier endet, geht die der Löffel, aber vor allem die der vielen soziokulturellen Zentren weiter. Die gesellschaftlichen Umstände bleiben vermutlich erstmal herausfordernd. Drum wollten wir von Tom zum Ende noch wissen, wie es ihm damit geht und ob er manchmal auch die Hoffnung verliert.
Da bin ich jetzt auch nicht anders als andere. Ich bin auch mal traurig, ich weine auch mal, ich bin auch mal am Boden und denke, es ist alles einfach scheiße, alles Dreck, komm, lass uns hier zuschließen, komm, wir gehen einmal jetzt nach Köln und was soll das eigentlich hier alles sein? Aber das bin ich dann zwei Tage vielleicht, dann bin ich es wieder nicht. Und das klingt übelst abgedroschen, aber so sehe ich es auch. Man muss halt einfach weitermachen. Das ist ja das, was man kann. Und solange, bis wir halt nicht mehr wollen oder können oder dürfen oder was auch immer. Aber bis dahin ist das vielleicht unser Beitrag. Und wenn wir alle einen kleinen Beitrag leisten, wird es gut oder vielleicht sogar ja auch besser. Man mag es kaum glauben. Es klingt komisch, das auszusprechen, aber ja, die Hoffnung kann ja auch stark sein.
Orange Sunrise von Monkey Man hier bei Unterdessen auf Radio Frei. Es ist 10.25 Uhr oder, wenn ihr die Wiederholung hört, 19.25 Uhr. Und wir biegen ein auf die nächste halbe Stunde dieser Sendung mit einem Song von Acht Eimer Hühnerherzen. Rausgesucht hatte ich ihn eigentlich vorletzte Woche schon im Vorfeld der letzten Musik-Challenge, eine Sendung bei Radio Frei, in der einmal im Monat dazu aufgerufen wird, zu einem bestimmten Begriff Lieder einzureichen. Und das war in der letzten Ausgabe Zement, Mörtel, Beton. Das ist nicht ein Begriff, das sind drei, um es ein bisschen leichter zu machen, beziehungsweise weil die drei Sachen ja was miteinander zu tun haben. Und da ist mir auch dieses Lied eingefallen, was ich dann nicht eingereicht habe, aber was jetzt hier noch in meiner kleinen Musiksammlung rumschwimmt. Und es ist auch außerhalb dieser Sendung gut, deswegen passt es auch zu Unterdessen. Und Acht Eimer Hühnerherzen haben am Wochenende auch hier in Erfurt gespielt, von daher doppelter Grund für Zement.
Hat dir noch keinen Brief geschrieben? Du warst nicht mit in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählen kann, wie ich gestern Abend war. 1000 Irre in den Straßen. Du hast den letzten Zug verpasst. Ich hatte Wahnsinn in den Augen. Von Umfluss überm Garten, vom schönsten Tag in diesem Jahr. Du fütterst 30 Elefanten mit Kurt Cobain und Marilyn. Ich blieb im Zug nach Cottbus sitzen und war allein im Ozean. Ich weiß noch immer nicht, wo es hingeht. Hab noch 5 Tage Garantie. Und wer kennt, kommt in Zement, kommt in Zement. Weil ich nicht das Ende von der Story kenn. Und wer kennt, kommt in Zement, kommt in Zement. Weil ich nicht das Ende von der Story kenn. Gott für eure Hunde und auch kein Ayurveda-Crack. Vertraue keinem über 30 und geh mit keinem heute mit wem auch. Und wer pennt, kommt in Zement, kommt in Zement. Weil er nicht das Ende von der Story kennt. Zement kommt in Zement.
Heute ist der 5. Mai und damit bundesweiter Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Immer am 5. Mai wird dieser begangen und in Erfurt gibt es dazu einen Aktionstag auf dem Fischmarkt von 11 bis 18 Uhr mit ganz verschiedenen Angeboten auch zum Mitmachen, Informieren. Es gibt Kulturbeiträge, Austausch und Begegnung werden möglich sein. Carola Hettstedt ist kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderung und sie sagt, der 5. Mai erinnert uns daran, dass Inklusion kein Selbstläufer ist, sondern täglich erarbeitet und gestaltet werden muss. Die aktuellen politischen Entwicklungen auf Bundesebene lassen befürchten, dass ausgerechnet dort gekürzt werden soll, wo Unterstützung dringend gebraucht wird. Wenn Leistungen im sozialen Versorgungssektor eingeschränkt werden, trifft das Menschen mit Behinderungen unmittelbar und gefährdet ihre gleichberechtigte Teilhabe. Gerade in herausfordernden Zeiten gilt, Inklusion ist kein Luxus, sondern ein Menschenrecht. Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, diese Rechte zu schützen und weiter auszubauen, sagt Carola Hettstedt, kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderungen hier in Erfurt. Sie und die Stadt und alle Beteiligten laden ein, zum Aktionstag zu kommen von 11 bis 18 Uhr auf dem Erfurter Fischmarkt. Ich habe noch eine, wie ich finde, interessante Veranstaltung gefunden für morgen im Naturfreundehaus in der Johannesstraße 127. Da gibt es ein Generationengespräch über Demokratie und Frieden von der Friedlichen Revolution 1989 bis heute. Organisiert wird das Ganze von der Heinrich-Böll-Stiftung und es geht um Demokratie, die, so sagt es der Beschreibungstext, unter Druck steht. Weltweit handeln Regierungen zunehmend autoritär, rechtsextreme Parteien und Gruppen gewinnen an Einfluss. Auch Kriege und Aufrüstung nehmen zu. Gleichzeitig gibt es aber auch wieder Proteste für ein friedliches, solidarisches und vielfältiges Miteinander. Auch die Abwahl von Orbán in Ungarn zeigt, die Gegenwart ist umkämpft und es ist noch nicht alles verloren, sondern wir können sie verändern. Es gibt an diesem Abend so ein paar Leitfragen. Zum Beispiel wird gefragt, was können wir aus vergangenen Auseinandersetzungen heute lernen? Wie hat sich Gesellschaft und Engagement über die Zeit verändert? Und wie könnte der Einsatz für Demokratie, Frieden und Menschenrechte heute aussehen? Eingeladen sind neben allen Menschen, die zu der Veranstaltung kommen, Dorothea Höck. Sie ist Philosophin und Theologin, war seit den 70ern in der kirchlichen Friedensbewegung in der DDR aktiv und setzte sich für eine demokratische Öffnung der DDR-Gesellschaft ein. Sie gehörte 89 zu den InitiatorInnen der Bürgerbewegung Demokratie Jetzt und ist seit 20 Jahren Mitglied von Memorial Deutschland. Außerdem werden die Omas gegen Rechts da sein, die sich aktiv im Bereich Bildung und Erinnerungskultur engagieren. Und Sascha Goncharova ist da. Sie kommt aus Russland und hat sich dort bis 2023 für Demokratie, die Rechte von queeren Menschen und gegen den Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt. Seit 2023 lebt sie in Deutschland, engagiert sich hier weiterhin gegen den Krieg und ist morgen Abend bei diesem Generationengespräch dabei. Die Teilnahme ist kostenlos, ihr müsst euch auch nicht anmelden, sondern einfach nur hingehen. Morgen Mittwoch 18 Uhr, Naturfreundehaus Charlotte Eisenblätter in der Johannesstraße 127. Am kommenden Wochenende ist einiges am Kulturquartier los. Es erwacht aus dem Winterschlaf und eröffnet die diesjährige Veranstaltungssaison. Mehr zu dem, wie es geht auf der nun nicht mehr zu übersehenden Baustelle, werden wir morgen im Unterdessen erfahren. Da gibt es ein Gespräch mit Anne von der AG Veranstaltungen. Aber heute geht es schon mal um eine neue Ausstellung in den Stadtraum Boxen. Das sind diese Kästen auf der Straße am Klostergang 4, wo früher Informationen zum Theaterprogramm zu sehen waren, als das Ganze eben noch Theater war. Jetzt wird dort schon zum 29. Mal eine Kunstausstellung eröffnet am Freitag. Und ich habe mit Susanne Knorr gesprochen über das, was dort zu sehen sein wird, beziehungsweise wie sie auf die Künstlerin gekommen ist und so weiter. Das Gespräch hören wir hier gleich. Vorher aber noch Musik von Voodoo Jürgens. der am Samstag in der Engelsburg auftreten wird. Und ich habe jetzt hier Lieder vor mir stehen. Ich habe nicht reingehört. Wir hören jetzt, oder ich höre jetzt quasi blind. Das ist auch alles so dialektisch geschrieben. Ah, hier, guck mal. Langsam wirst mal fremd, das nehme ich. Udo Jürgens am Samstag in der E-Burg, wer Lust hat, sich das live anzugucken.
Wir haben sie lange nicht mehr gesehen. Immer füllt uns die Zeit. Es kommt was dazwischen. Verschieben wir das heut. Es hat mich so gefällt. Vielleicht reden wir es ein. Und wie es dann mir vorbeigrennt bist, hab immer gedacht, du hast mich wirklich nicht gesehen oder dich absichtlich wegtragen. Oder machen wir sie was vor? Schon langsam wirst du mir frei. Immer kommt was dazwischen, das kann schon passieren. Bei dir oder mir, wie oft soll man's verschieren? Ich will da gar nicht die Schuld geben. Vielleicht liegt sie an mir. Man lebt sie auseinander. Das kann schon passieren. Und wie es dann mir vorbeigrennt, wie es da, hab immer gedacht, hast mich wirklich nicht gesehen. Absichtlich wegtragen. Und ob ich den noch kenn, oder mach mir sie was vor. Schon langsam wirst mir fremd. Umso mehr Zeit vergeht, umso weiter bist du weg. Umso mehr kommt mir vor, dass sie alles in Luft auflässt, was einmal Freundschaft war, ist längst verloren. Was einmal Freundschaft war. Und wie es dann mir vorbeigrennt, bist du, hab ich mir gedacht, hast mich wirklich nicht gesehen oder dir absichtlich wegtrat. Und ob ich dich noch kenn oder mach mir sie was vor, schon langsam wirst mir fremd. Und ob
Radio frei. 96,2.
Man muss geistig flexibel bleiben, gerade in meinem Alter.
Der Winter ist eindeutig vorbei, der Frühling ist da, das Leben erwacht wieder auch in den Stadtraumboxen im Klostergang 4 am ehemaligen Schauspielhaus am Kulturquartier. Und ich habe jetzt Susanne Knorr hier im Studio, eine der Kuratorinnen. Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich und schicke gleich mal einen Gruß von Teli Büchner als die zweite Kuratorin, die heute leider verhindert ist, weil sie im Kulturquartier zu tun hat, in die Runde.
Die 29. Ausstellung steht vor der Tür in diesen Stadtraumboxen, also in den ehemaligen
Boxen, in denen ja über das Programm des Theaters damals vor langer, langer Zeit informiert wurde. Und seitdem das Kulturquartier ist, macht ihr dort Kunst drin oder ihr ladet Künstlerinnen ein. Zum 29. Mal jetzt. Ich habe mich gefragt, das ist viel. Es gab viele sehr unterschiedliche Ausstellungen. Kannst du aus der heutigen Sicht sagen, was gut ging oder auch nicht gut funktioniert hat?
Eine schwierige, interessante Frage. Ich würde mal andersrum anfangen. Und zwar sind Teli und ich immer wieder erstaunt nach so vielen Ausstellungen, was Künstlerinnen und Künstler immer wieder mit diesem Ort Neues machen. Also man hat das Gefühl, es wiederholt sich nichts. Es sind wirklich immer komplett neue Ansätze und ja, es ist wirklich spannend. Und ich kann eigentlich nur sagen, es gab, glaube ich, nichts, was nicht funktioniert hat. Aber wir haben über die Jahre dann gespiegelt bekommen und auch selber gemerkt, dass vielleicht ein bisschen mehr Information zu den einzelnen Ausstellungen gewünscht wird und sicher auch wichtig ist. Und von daher gibt es seit einiger Zeit einen QR-Code, wo man dann vor Ort einfach noch einmal ein bisschen mehr Informationen abrufen kann, ohne dass aber da ein Zettel ausliegen muss und man in diese Arbeit damit dann eingreifen würde. Also das ist einfach eine schöne Art, dann demjenigen oder derjenigen, die mehr wissen möchte, dazu auch die Gelegenheit zu bieten.
Nun ist ja der Raum, wo die stehen, da an der Straße vor dem parkähnlichen Gelände, vor dem Haus, auch ein inspirierender Raum für die Ausstellerinnen, für die Künstlerinnen, nehme ich an, die sich ja oft auch mit dem Projekt und so irgendwie auseinandersetzen oder unterschiedlich. Und jetzt ist da Baustelle. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal was anderes macht. Oder wie war das im letzten Jahr? Also dass da jetzt plötzlich halt dieser Raum sich so doll verändert.
Manche Künstlerinnen nehmen ja Bezug darauf und dann denke ich, ist es einfach dadurch, dass sich der Raum dadurch sichtbar verändert, das, was hinter dem Bauzaun passiert, das ist ja nicht unbedingt in jedem Detail sichtbar. Ja. Und von daher ist diese Veränderung, die das Kulturquartier durchläuft, vielleicht auch gerade durch die wechselnden Ausstellungen nochmal unterstrichen.
Ja. So, jetzt ist meine Neugier erstmal befriedigt, was mir so in den Kopf sprang. Jetzt will ich aber natürlich wissen, was zu sehen sein wird in der neuen Ausstellung. Am 8. Mai wird sie eröffnet. Das ist quasi in wenigen Tagen.
Das ist in wenigen Tagen. Ja, wir haben Cornelia Erdmann eingeladen. Cornelia Erdmann hat an der Bauhaus-Universität Weimar studiert. Unter anderem ist dann aber nach Hongkong gegangen, hat dort weiter studiert, hat über viele Jahre dort als Künstlerin gewirkt. Hauptsächlich im öffentlichen Raum, also es sind immer wieder Interventionen von ihr im öffentlichen Raum entstanden. Und ja, von daher ist sie eine erfahrene Künstlerin für unsere Stadtraumboxen, auch jemand, der zum Glück wieder zurückgekommen ist nach Weimar. Und wir haben sie gefragt und sie hat ja gesagt. Und sie nennt ihre Ausstellung Topologien des Dazwischen. Und ja, sie arbeitet mit oder bezieht sich in dieser Arbeit auf die Architektur, auf den Raum, auf die Fläche, auf Volumen, aber auch auf Materialität. Und die Verbindung zum Kulturquartier ist natürlich, das Kulturquartier befindet sich in so einem Dazwischen. Und so kann man dieses Dazwischen, also diese Umbruchphase, diese Umbauphase auch im Titel finden, aber das Dazwischen bezieht sich natürlich auch konkret auf diese Arbeit, wie sie mit dem Raum umgeht, dass es da auch immer ein Dazwischen gibt. Es gibt ein Miteinander mit der umliegenden Architektur. Es gibt aber auch sozusagen Leerstellen, es gibt so Ambivalenzen und das geht, glaube ich, in dieser Arbeit dann auch auf. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Es wird sehr linear werden, aber es kreuzt sich einfach auch ganz viel. Seid alle gespannt.
Kunst ist ja auch manchmal nicht leicht zu beschreiben, beziehungsweise soll man sich's angucken. Das geht ab dem 8. Mai in den Stadtraumboxen vorm Kulturquartier im Klostergang 4. Und am 8. Mai ist die Eröffnung, so wie üblich, auch mit Gespräch. Also du und Teli, ihr werdet mit der Künstlerin sprechen. Was sind denn Fragen, die aus dem Publikum immer wieder kommen? Also über Kunst reden ist ja so eine Sache irgendwie, aber hast du da was irgendwie die Leute immer wieder wissen wollen? Oder ist es überhaupt so, dass auch Publikum Fragen stellt?
ja, das ist, sind immer sehr schöne Gespräche. Also das ist wirklich so, dass man da im besten Wortsinn einen Artist-Talk hat. Und ich glaube, Fragen, die immer wieder kommen, sind natürlich Fragen nach der Auseinandersetzung mit dem Ort. Also was denjenigen, diejenige an diesem Ort interessiert hat, was sie vielleicht in ihre Arbeit einfließen lässt. Das ist eine Frage. Eine Frage, die immer wieder kommt, ist auch, wie lange hat das gedauert? Wie lange hast du diese Idee mit dir rumgetragen? Das ist, glaube ich, auch etwas, was ja von Interesse ist.
Dann können wir gespannt sein, welche Fragen am 8. Mai kommen, wenn ihr dort die Ausstellung eröffnet, 18 Uhr, Klostergang 4. Danke, Susanne, dass du hier warst.
Ja, ich danke euch und wünsche uns allen eine spannende Eröffnung und all denjenigen, die ja immer wieder vorbeilaufen, die vielleicht gar nicht zur Eröffnung kommen, auch wieder eine schöne neue Abwechslung.
Thank you.
Zero Seven und Sophie Barker singen hier In the Waiting Line in diesem Song. Und wir bewegen uns auf der Endgerade dieser Sendung. Aber ich habe noch ein kleines Schmankerl für euch im Petto. Eben hörten wir ein Gespräch über die neue Ausstellung in den Stadtraumboxen auf der Grünfläche vorm Kulturquartier Schauspielhaus. Aber auch im Haus gibt es ja immer wieder Dinge zu entdecken. Und seit einigen Wochen gibt es hier bei uns die Spreche ist langsam zu Ende, die 10 Minuten schaffe ich aber noch. Die Rubrik der Kulturfragmente. Björn kriecht durch den Staub der Baustelle und findet Dinge von früher. Und er war neulich hier mit einem neuen Schwung bestaubter Teile. Und was er gefunden hat, das hören wir jetzt hier.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente. Über Reste und Relikte. Björn, wir sind wieder da.
Ja, herrlich, oder?
Und du hast Sachen mitgebracht. Welches Stück gucken wir uns denn heute an? Es ist Dreck dran.
Ja, es ist Dreck dran. Es sind auch ganz frische, alte Sachen, weil ja gerade der Umbau in der Villa, naja, eigentlich nicht gerade, schon vor 3-4 Monaten gestartet hat und die kleine Bühne zurückgebaut wird in Teilen, um da die Radiofreifläche entstehen zu lassen. Aber auch da, wie immer, unter dem Bühnenraum von der kleinen Bühne, von der ehemaligen, haben sich auch wieder Programmhefte hingeschummelt vor 20 Jahren oder nicht ganz so lange oder noch längerer Zeit. Und die werden wir euch jetzt näher bringen. Also es war ja immer die Hauptspielfläche vom Kindertheater und auch der Gründungsort vom Erfurter Puppentheater. Und jetzt haben wir hier ein Stück, das nennt sich Greta und Co. Da geht es um zwei Pinguine. Das Programmheft seht ihr dann auch wieder im Scan, ist so im A5-Format, auf gelbem Volltonpapier gedruckt und Überschrift ist dann Theater Erfurt Kinder- und Jugendtheater. Das Stück hat Thomas J. Haug und Joachim Hehn geschrieben und es ist eine Pinguingeschichte und vorne drauf sieht man eine schöne Schwarz-Weiß-Illustration von zwei Pinguinen, wenn man es aufklappt.
Oh, dann sieht man zwei große Pinguine in, was ist das, Bilderrahmen, Spiegel?
Ja, irgendwie sowas.
Und sie sind majestätisch, sie haben Kronen auf.
Ja, und es sieht irgendwie aus, als ob sie sich auch nicht immer grün sind, obwohl sie auf gelbem Grund gedruckt sind.
Stimmt, sie schauen in entgegengesetzte Richtungen und ein wenig mürrisch.
Ja, ja, ganz herrlich.
Oh.
Und das Stück war eine Inszenierung von Roland Heitz. Und gespielt haben dann am Ende, es war wahrscheinlich nur ein Kammerstück, Katinka Springborn hat die Greta gespielt und Konrad Haller hat den Kot, also die beiden Pinguine, gespielt. Das Stück wurde aufgeführt 1997 auf der kleinen Bühne Schauspielhaus und es gab da Aufführungsrechte, die aus einem Bremer Theaterverlag stammen und viel mehr können wir jetzt eigentlich aus diesem Programmheft, außer die Frischgräte am Ende, vielleicht ist das ja auch Inhalt, eigentlich gar nicht erzählen. Aber trotzdem spannend, mit wie viel Aufwand damals sozusagen für ein so ein Kinderstück in so einer also eigentlich ist es nicht viel Aufwand, es ist eigentlich nur eine gefaltete A4-Seite, aber trotzdem jedes Stück halt sozusagen so ein kleines Programmheft bekommen hat.
Und können wir davon ausgehen, dass es auch dort gespielt wurde auf der kleinen Bühne, wenn du das dort gefunden hast?
Na, ich gehe stark davon aus, wenn da Premiere, 2. September,
kleine Bühne, Bühne
Schauspielhaus.
Weißt du, wer aufpasst, ist ein Vorteil.
Ja, ja,
richtig.
Aber wer fragt, der weiß noch mehr.
Das stimmt.
Genau. Und das war halt eins der Stücke, die dort gelaufen sind und von dem wir jetzt ein Artefakt gefunden haben.
Ein weiteres Artefakt gibt es nächsten Dienstag in der Sendung unterdessen mit einer neuen Ausgabe in der Rubrik der Kulturfragmente. Und für mich bleibt jetzt eigentlich nur noch, mich von euch zu verabschieden. Die Sendung ist in wenigen Minuten zu Ende. Das letzte Lied ist eingelegt. Ich hoffe, die letzten 2 Stunden waren für euch gut. Ich fühle mich völlig voll oder leer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnt ihr die Dinge, die ihr gehört habt, auch im Laufe des Tages online alle nochmal nachhören auf unserer Mediathek unter radiofrei.de.
Eine kleine Sache, die wir heute nicht geschafft haben, obwohl ich dafür eine kleine Leidenschaft in mir trage, ist der Blick aufs Wetter. Aber ich kann euch kurz eine Situation schildern vom gestrigen Mittagstisch. Da ging es nämlich darum, wie wird eigentlich das Wetter, wann kommt dieser vielbeschworene Regen? Und zwei Menschen schauten in zwei Apps und hatten völlig unterschiedliche Aussagen darüber. Von daher empfehle ich den Blick zum Himmel. Die nächsten Tage werden abwechslungsreich, das auf jeden Fall. Ich wünsche uns und allen Pflanzen viel Niederschlag und sage Tschüss, macht's gut, bis in zwei Wochen.
Mal Kaffeepause. Kommt ihr?
Wollt ihr denn tatsächlich Kaffee trinken? Begreift ihr denn gar nichts? Es geht hier um uns. Um das, was uns fehlt.
Radio frei. 96,2.
Alle Musik holen wir aus uns selbst. Aber nur mit Konzentration. Ohne Konzentration wird es gar nichts. Oder nur Scheiße.
Radio frei.
Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.